Mein heutiger Gast war schon einmal vor ein paar Jahren da. Damals haben wir über digitalen Stress gesprochen und heute geht es um Führung. Warum sich Führung für viele aktuell so anstrengend anfühlt und was wichtig ist in der neuen Arbeitswelt, wenn es um moderne und gute Führung geht. Und los geht's nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gesund Erfolgreichs Podcasts. Ich bin Sarah Botempa und ich habe heute einen wunderbaren Gast bei mir, Dr. David Bausch. Er war schon mal bei mir im Podcast und ich freue mich umso mehr, dass er heute nochmal da ist. Hallo David.
Hallo Sarah, danke für die erneute Einladung.
Magst du nochmal dich kurz vorstellen für die, die dich noch nicht kennen, die nicht beim letzten Mal dazugehört haben? Was müssen denn die Zuhörer von dir wissen, damit sie das Gefühl haben, dass sie ja guten Eindruck von dir haben und wissen, was du treibst?
Das mache ich sehr gerne. Also ich bin von Haus aus, sagen wir mal so, ein Kind des Konzerns. Ich bin jetzt seit 10 Jahren in der Commerzbank in unterschiedlichen HR-Rollen unterwegs und bin von Haus aus auch systemisch ausgebildeter Organisationsentwickler. Das ist so meine aktuelle Rolle seit einigen Jahren auch. Und da habe ich natürlich auch ganz viel mit Führungskräften zu tun, arbeite sehr viel mit Führungskräften, auch mit Executives zusammen. Das heißt, da baue ich auch die Brücke letztlich zu unserem Podcast hier an der Stelle. Und ja, wir haben uns ja kennengelernt vor knapp 2 Jahren, würde ich sagen, im Kontext meines ersten Buches, Digitaler Stress, Schattenseite der neuen Arbeitswelten. Da haben wir das Thema Führung unter diesem Aspekt mal betrachtet. Also passt ja auch perfekt an der Stelle. Und ja, wir sind in Kontakt geblieben und ich freue mich, dass jetzt, wo mein neues Buch rauskommt, wir das als Aufhänger nehmen, mal ein bisschen ganzheitlicher auf Führung und unsere Arbeitswelt zu schauen. Das neue Buch heißt Das Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kannten. Und ja, in dieser neuen Arbeitswelt gewissermaßen bekommt Führung natürlich einen ganz, ganz großen Stellenwert. Und ja, abseits dieser Sachen bin ich Lehrbeauftragter in der Hochschule Mainz. Ich habe da selber mal studiert vor geraumer Zeit, gemeinsam mit der Hochschule auch promoviert vor einigen Jahren und ja, versuche mit meiner eigenen Organisationsberatung Digi2Place die Arbeitswelt ein bisschen menschlicher zu gestalten. Also wir beschreiben uns ganz gerne als die Beratung für die menschliche Seite der Transformation bei all den digitalen Disruptionen und KI-Revolutionen unserer Zeit. Und das treibt mich so um in meinem Alltag.
Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und du hast schon einiges angesprochen, dass wir uns eben schon seit 2023 war es, genau, ja schon mal zum ersten Podcast-Interview getroffen haben, aufgrund deines Buches Digitaler Stress, ein spannendes Thema, was natürlich gut auch hier zum Thema gesund, erfolgreich passt. Was hat dich denn motiviert, jetzt sich noch etwas breiter aufzustellen, so hast du es ja gerade, ganzheitlicher, und dich mit dem Thema neue Arbeitswelt und Führung zu beschäftigen? Was hat dich da motiviert? Was hat dich veranlasst?
Ja, wo du sagst motiviert, muss ich vielleicht sagen, mich hat es am Anfang erstmal frustriert. Jetzt muss ich die Brücke bauen. Also erstmal das letzte Buch hat wirklich eine sehr schöne Resonanz mit sich gebracht, was mich sehr gefreut hat. Ich habe aber immer wieder auch gemerkt, dass wenn ich zum Thema digitaler Stress eingeladen worden bin, seien es Vorträge, Paneldiskussionen, Workshop, was auch immer, ich wurde immer von den Menschen aus dem Gesundheitsmanagement, dem BGM, dem Health Management, je nachdem, wie es in der Organisation heißt, eingeladen. Und das hat mich dann irgendwann sehr frustriert, weil ich dachte, gerade wenn ich da als Organisationsentwickler drauf schaue, dann gucke ich da natürlich sehr, sehr ganzheitlich drauf und sage, ey, das hat eben auch ganz viel mit Führung zu tun, mit der Unternehmenskultur, mit den Rahmenbedingungen, dem Setting, in dem eine Organisation sich bewegt, also viel, viel ganzheitlicher. Und das trieb mich sehr, sehr lange um und eines Nachts hat es mich dann wohl zu sehr umgetrieben und ich konnte tatsächlich nicht schlafen und bin dann in den Schreibtisch gegangen und habe mal so meine wildesten Gedanken zu Papier gebracht und das war gewissermaßen die Geburtsstunde jetzt für dieses neue Buch. Und ich habe dann gemerkt in den nächsten Monaten, dass das diese silohafte Betrachtung, dass die nicht nur jetzt auf digitalen Stress zutrifft, sondern auf ganz, ganz viele andere Felder und dass man die eigentlich viel zusammendenkender betrachten sollte. Und das war dann so die Geburtsstunde, wo ich gemerkt habe, okay, daraus ergibt sich wirklich was Größeres, was es mal wert wäre, niederzuschreiben. Und das ja, ist in diesen Tagen erfolgt, beziehungsweise kommt in diesen Tagen an der Stelle. Und ja, es war ein langer Prozess, aber ich bin wirklich jetzt auch mit viel Motivation da durchgegangen, um dein Wording aufzugreifen und bin jetzt froh, dass wir in dieser Phase angekommen sind.
Ja, wunderbar. Ich bin auch schon sehr gespannt auf das Buch. Du hast mir ja schon ein bisschen erzählt, worum es geht, welche Elemente du da vereinst. Und ich kann das auch aus meiner Erfahrung gut als Führungskraft, aber eben auch als in meiner Arbeit mit Führungskräften bestätigen, dass es nicht immer so isoliert ist, so wie du sagst, dass man sich auf mit besseren Umgang mit Stress konzentriert, sei es digitaler, sei es anderer Stress, sei es um Mitarbeitermotivation, sondern dass es viel alle Themen rund um psychologische Sicherheit, Motivation des Teams, Delegation, Selbstmanagement, dass das eigentlich alles ineinander greift und dass man das gar nicht so isoliert betrachten kann. Magst du mal kurz sagen, welche Elemente du da im Wesentlichen siehst oder beleuchtest in deinem Buch, die wichtig sind, um eben in der neuen Arbeitswelt auch erfolgreich zu sein?
Ja, das mache ich sehr gerne. Ich glaube, es ist aber hilfreich, einen Schritt vorher nochmal anzufangen und zu sagen, okay, warum verändert sich die Arbeitswelt denn so stark, wie wir sie kannten? Und das ist nämlich auch der erste Teil des Buches, dass ich eben sage, wir haben so viele externe Einflussfaktoren, die unsere Arbeitswelt gerade prägen. Also wir sind im Zeitalter der Polykrisen. Eine Krise jagt die nächste, mehr noch, sie überlagern sich zum Teil, verstärken sich und haben natürlich ganz, ganz großen Einfluss auf auch unsere Wirtschaft, letztlich auf den Motor unseres Wohlstands, wenn man so möchte, in Deutschland. Wir sind im dritten Jahr in einer Rezession gewissermaßen und das alles prägt natürlich Organisationen. Und gleichzeitig haben wir, ich sage das immer, einen amerikanischen Präsidenten, der irgendwelche Zolltafeln hochhält und wo dann Abteilungen in Unternehmen halt zu zittern beginnen, sagen, oh Gott, wie reagieren wir denn da drauf? Also es ist ganz, ganz viel im Umbruch und ganz viel Unsicherheit. Und da haben wir jetzt noch gar nicht über die KI-Revolution gesprochen, die ja gerade erst in den Startlöchern steht und einen enormen Einfluss auf unsere Arbeitswelt haben wird wie niemals zuvor, wenn wir an die Automatisierungspotenziale und all das denken, was damit auch einhergeht. Und das alles führt dazu, dass wir umdenken müssen, wie wir Arbeit verstehen. Und ich habe mich dann, als ich in der Recherche war, sehr viel auch mit Studien beschäftigt und kam dazu, dass eigentlich ein Faktor, das alles so ein bisschen überdauert beziehungsweise umspannt, und den kennt man aus dem privaten ziemlich gut. Also wenn es im Privaten mal irgendwie eine Krise gibt beispielsweise, was passiert? Man steht zusammen, man hält zusammen, man ist bereit, die Extrameile zu gehen und ja, ist füreinander da und alles das vereint sich gewissermaßen in so einem menschlichen Kern. Und das habe ich dann gemerkt, dass auch die Studien darauf hindeuten, sagen, okay, Arbeit wird einfach viel, viel menschlicher. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wenn es eben die Themen sind, die ich ohnehin schon wusste, sei es Führung, mentale Gesundheit haben wir gesprochen, gibt es denn auch andere, die wirklich auf den Menschen und seine Leistungs- und Arbeitsfähigkeit einzahlen? Und dann waren wir auch bei so Themen wie Lernentwicklung beispielsweise, aber auch Vielfalt und Inklusion, weil ich finde, ich habe es bewusst Vielfalt und Inklusion genannt, nicht Diversity, weil ich immer finde, dann machen viele Führungskräfte auch zu, weil sie einfach keine Lust haben auf diese erhobenen Zeigefinger-Debatten. Aber Inklusion kann ja auch bedeuten, dass es nicht nur im barrierefreien Sinn zu verstehen, sondern kann ich es auch schaffen, wenn ich jetzt beispielsweise eine junge Mutter bin, eine Führungsposition zu übernehmen, wenn ich eben noch ein Kind habe. Wie kann ich denn diese Karriereperspektive mit der Familienperspektive zusammenbringen? Also ganz, ganz viele menschliche Faktoren und das alles auch, und das ist der fünfte Faktor, umspannt quasi von der Organisationskultur, die im Endeffekt entscheidet, wie wirksam wir sein können in einer Organisation, wie eingezwängt wir im Zweifel uns fühlen oder wie viel sie eben zulässt. Und diese Big Five nenne ich the Big Five of Human Work und versuche in diesem Buch einfach sehr deutlich zu machen, wie die Wechselwirkung von dem einen auf das andere sind und dass die sich eigentlich wie so ein Spinnennetz gegenseitig allesamt bedingen und verstärken. Das ist nicht immer einfach so zu sehen, diese Wechselwirkung, aber sie sind notwendig, weil daraus entsteht eine ganz, ganz große Wirkung.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Jetzt sagst du natürlich, es gibt die verschiedenen Elemente und ich erlebe gerade, also jetzt gerade auch wenn es um Vielfalt geht, dass viele Führungskräfte auch sagen, boah, Führung ist aktuell sehr herausfordernd. Aufgrund eben einmal, was du sagst, in äußeren Bedingungen, die da einfach sehr viel Veränderung, sehr viel in Bewegung bringen, aber auch ja, der Anspruch, dass man jetzt mehr auf die Mitarbeiter eingehen soll, mehr die Vielfalt auch, so wie du sagst, Vielfalt und Inklusion, mehr Möglichkeiten bieten soll den Mitarbeitern, dass sie sehr individuell sich einbringen, aber auch eben auch individuell arbeiten können, sei es mit Flexwork, Remote Work etc. Und dass das viele als sehr belastend empfinden, da eine gute Klammer zu bilden, um das Team alle mitzunehmen, jeden ganz individuell zu führen. Was sind so deine Erfahrungen? Was macht es so herausfordernd aktuell für Führungskräfte?
Ja, ich glaube, es ist ja wie immer im Leben, in Phasen, in denen wir uns voll auf diese Veränderung im positiven Sinne konzentrieren können, da klappt das ja eigentlich ganz gut. Also es ist ein bisschen ja wie Neujahrsvorsätze, die klappen ja so lange, bis es dann stressig und hektisch wird, dann fällt man in alte Muster zurück. Und das ist tatsächlich psychologisch sehr, sehr gut untersucht, jetzt was die Individualpsychologie angeht, nennt sich Regression, also das Zurückfallen in alte Verhaltensmuster. Und sowas kennen wir in Organisationen jetzt auf einer Makroebene gewissermaßen auch. Wir können sehen, dass wenn Organisationen unter Druck geraten, sie halt auf altes, bewährtes, was vielleicht Verhalten, was vielleicht früher sehr, sehr gut funktioniert hat, zurückfallen. Und dann sind eben halt so Themen wieder an der Tagesordnung wie weniger Vertrauen, mehr Kontrolle, mehr starre Prozesse, wir geben alle vielleicht eher auf die Leute oder wir konzentrieren uns auf die, die uns ähnlicher sind, anstatt auf vielfältige Betrachtungsweisen zu gucken. Also wir greifen auf das zurück, was uns sehr, sehr vertraut ist und was auch in früheren Jahren oder Jahrzehnten ein Stück weit gut funktioniert hat. Aber die Gesellschaft hat sich natürlich weiterentwickelt. Die Individualisierung in der Gesellschaft ist ganz, ganz stark geworden und als Unternehmen muss man natürlich auch Rechenschaft dem tragen. Ich kann natürlich aus der Privatperson total verstehen, dass Organisationen diesen Reflex haben. Den haben wir ja, wie gesagt, als Individuum auch ein Stück weit, aber der bringt uns halt nur kurzfristig weiter. Das schafft dann kurzfristig mal Entlastung, aber auf lange Sicht gesehen führt uns das nicht zu einer wirksamen Organisation.
Ja, das du sagst, das ist alte Führungsannahmen sind alte Muster, das kennt jeder von sich eben ja auch, dass man versucht, neue Dinge auszuprobieren, umzusetzen und dann trotzdem, wenn es gerade eben auch stressig wird, wieder in alte Muster verfällt. Was würdest du denn sagen, was ist denn aktuell auch nochmal, ja, oder wie kann man diese alten Muster vielleicht auch durchbrechen oder was könnte da helfen, auch unter Druck eben und unter Stress, das sind ja auch meine Erfahrungen, die ich mit Führungskräften mache, dass man eben nicht in diese Regression, hast du es eben genannt, wieder zurückfällt in alte Dinge, sondern hier auch wirklich dranbleibt und es leichter fällt, ja, einen neuen Führungsstil oder neue Annahmen zu entwickeln.
Also ich glaube, die schlechte Antwort, die ich geben kann an der Stelle ist, leicht fällt das auf keinen Fall. Mhm. Die Frage ist halt, wie können wir es trotzdem versuchen, in den Alltag zu integrieren, weil wir davon überzeugt sind, dass es wirksam sein kann. Und es gibt einen wunderbaren Satz von Viktor Frankl, Neuropsychologe und Überlebender des Holocaustes. Du wirst ihn vielleicht kennen, ja. Von seinem Wirken her. Und er hat einen Satz geprägt, der in meinem Buch an ganz, ganz vielen Stellen Anwendung findet, weil er ein Bewusstsein dafür schafft, für unsere Muster und wie wir darauf reagieren. Ich sehe dich nicken, du weißt, was jetzt kommt.
Ich denke, ich weiß, was kommt, ja, aber sag gerne für die Zuhörer.
Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum und in diesem Raum liegt unsere Macht zur Gestaltung unserer Reaktion letztendlich. Und jetzt muss man sich so vorstellen, der Alltag ist immer stressiger, immer hektischer und wir sind getrieben gewissermaßen. Und ich kenne das ja selbst, ich kenne das von unseren Führungskräften und ich weiß einfach, da kommt so viel rein und es bleibt eigentlich kaum Zeit, aber wir reagieren dann ganz verhaltenspsychologisch, ganz klassisch im Sinne von, da kommt die Reaktion oder kommt der Reiz und ich reagiere, weil es einfach energiesparsamer für mein Gehirn ist mit einer entsprechenden Reaktion, die mein Körper gut trainiert hat, ein gutes Muster. Mhm. Und Viktor Frankl sagt in seinem Zitat oder meint damit, sagen, stopp, versuch dich nicht so leiten zu lassen von diesem Impuls, geh mal so ein Stück zurück mental gewissermaßen, überlege, okay, was triggert dich da oder was hat dich als Reiz erwischt und wie reagierst du sonst und wie solltest du vielleicht besser reagieren? Allein dieses Bewusstsein, dass es diesen Raum gibt, weil viele fühlen sich ja wirklich gewissermaßen fremdgesteuert, da kommt ein Reiz, ein Impuls und ich möchte darauf reagieren. Das ist wie, genau, da kommt eine E-Mail rein, ich reagiere ganz schnell. Dabei ist es vielleicht cleverer, mal ein Stückchen Abstand zu nehmen und dann in einer besseren Reaktion darauf zu reagieren. Mhm. Also dieses Bewusstsein ist, glaube ich, der allererste Schritt. Und dann ist es ganz, ganz entscheidend, dass man natürlich für sich selber, und so, es klingt jetzt total einfach, aber ich weiß natürlich, dass es auch gar nicht einfach ist, aber wirklich eine gesunde Balance zu finden, dass man halt wirklich noch die Energie hat, eben diesen Raum regelmäßig zu betreten, weil ich hatte es gesagt, Neujahrsvorsätze klappen so lange gut, bis es eben so stressig wird. Das heißt, man darf es eigentlich gar nicht erst so weit kommen lassen, dass man komplett nur noch in diesem alten Mustern gesteuert wird, sondern man muss sich immer von dem Energiemanagement ein gewisses Maß an Flexibilität ermöglichen, dass man eben in der Lage ist zu sagen, okay, stopp, ich gehe jetzt einen Schritt zurück, damit man aus diesem getriebenen Modus ein Stück weit rauskommt. Mhm. Das heißt, manchmal ist es auch besser, tatsächlich ein bisschen weniger zu machen, aber dafür bewusster und gesteuerter, anstatt dass man versucht, allem gerecht zu werden und in seinen alten Mustern oder aus seinen alten Mustern auch was reagiert.
Ja, kann ich gut unterstreichen. Energie ist ein wichtiges Thema, glaube ich, da. Es kostet zwar erstmal Energie, diese neuen Muster zu trainieren, aber ich glaube, da sollte man gerade die ruhigeren Zeiten vielleicht nutzen für, das bewusster wahrzunehmen überhaupt, so wie du sagst, damit man das dann irgendwie vielleicht auch abrufen kann, gerade in den stressigen Situationen, wo unser Körper ja einfach in diesem Stressmodus ist und möglichst wenig Energie verwenden kann oder möchte. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Jetzt sagst du, ein bisschen Abstand gewinnen, eine andere Perspektive einnehmen und sich vielleicht aus meiner Sicht ja auch erlauben, überhaupt nicht sofort zu reagieren. Weil ich glaube, viele Führungskräfte haben ja auch dieses alte Bild, ich muss auf alles eine Antwort haben, ich muss sofort reagieren. Ich darf mir nicht erlauben, auch mal zu sagen, ich weiß gerade die Antwort nicht, ich komme auf dich zu. Das erlebe ich zumindest in meinen Coachings, dass da häufig so ein bisschen die Hemmschwelle ist, aber ich muss doch. Ich muss doch Rede und Antwort stehen. Ich muss sofort eine Antwort haben. Eine Lösung eben auch für ein Problem, wo Mitarbeiter zu mir kommen. Wie siehst du das?
Ja, das erlebe ich natürlich auch immer ganz oft. Und das ist natürlich eine Konsequenz dessen, wie Führungskräfte über Jahrzehnte konditioniert worden sind, dass sie eben alles wissen mussten oder sollten. Und es gibt aber schon seit vielen, vielen Jahren so einen Umkehrtrend, sage ich mal. Und ich habe schon in meinem letzten Buch mal darüber berichtet, über ein weiteres Buch von Alexander Zizek, war ein Professor von mir selber im Studium, und der hat das Buch verfasst als Co-Autor: In Deutschland führen die Falschen. Und das war quasi, die Grundthese war, dass halt super Fachexperten in Führungspositionen immer befördert worden sind, was ja, das wissen wir beide natürlich gut, eine ganz, ganz andere Rolle ist an der Stelle. So, und jetzt ist natürlich die Herausforderung, wenn Führungskräfte aber immer aus den besten Fachexperten besetzt worden sind, sie aber eine ganz andere Rolle haben, sie aber qua dieser Rolle auch nicht mehr die Zeit und Ressourcen haben, für alles der beste Fachexperte zu sein, wie denn damit umgehen? Und da ein Stück weit loszulassen von diesem Druck, alles wissen zu müssen, das kann wahnsinnig befreien an der Stelle. Und wenn Führungskräfte das versuchen, dann erlebe ich auch immer wieder, dass sie diese Befreiung tatsächlich auch spüren. Und das Zweite, was damit einhergeht, ist so ein bisschen auch wirklich die Offenheit und Authentizität mitzubringen, zu sagen, ja, ich weiß halt wirklich gerade nicht alles oder mir geht's gerade selber auch mal nicht gut. Also so ein Stück weit die eigene Verletzlichkeit mit auch kenntlich zu machen. Weil das schafft wiederum auch Raum. Also wir reden ja jetzt hier ganz viel über Räume, wenn wir über Viktor Frankl reden. Aber es braucht diese Räume auch für Beziehungen zu den Menschen letztlich. Und da kann eben eine Verletzlichkeit oder eine verletzliche Seite, ich meine, wir müssen uns ja nicht die Traumata irgendwie auf den Tisch kippen, darum geht's ja gar nicht. Aber wenn wir die Seite aufmachen, dann ist die Erfahrung und das, was ich auch immer wieder gespiegelt bekomme, dass die Mitarbeiter extrem positiv darauf reagieren, wenn Führungskräfte verdeutlichen, sagen, ey, ich weiß das auch nicht im Moment oder ja, es ist gerade eine unsichere Phase und ich habe auch nicht alle Antworten. Weil im Endeffekt kochen wir auch alle nur mit Wasser und es ist auch nur Menschen an der Stelle. Also das hat sehr, sehr viel positive Resonanz erzeugt. Zumindest höre ich das immer, immer wieder.
Ja, da sprichst du natürlich ein heikles Thema an, weil ja das auch wieder bewusst, viele mit Schwäche erstmal natürlich verbinden, wenn ich mich da ein bisschen weicher zeige, da natürlich aber auch die Kultur damit reinspielt, ist das irgendwie stigmatisiert, wenn ich das mache oder muss ich immer stark sein, das spielt ja da auch häufig rein, was ist Usus in der Unternehmenskultur, wie agieren die anderen, man orientiert sich ja immer daran, wie kommt man hier an die Spitze und wenn die das natürlich nicht vorleben, dann wird es ja häufig eben auch schwierig, dass andere den Anfang machen und gleichzeitig eben auch die Angst, glaube ich, wenn man einmal das Fass oder die Büchse der Pandora öffnet als Führungskraft, dass dann plötzlich alle Mitarbeiter mit all ihren Wehwehchen, all ihren Sorgen ankommen und man mehr so eine Therapiesitzung dann aufmachen kann. Zumindest wurde mir das häufig immer wieder gefeedbackt von Führungskräften, wenn das Thema ja um psychologische Sicherheit, um mentale Gesundheit und was ihre Rolle als Führungskraft da eben auch ist.
Du sprichst was ganz, ganz Wichtiges und Richtiges an und ich sage auch immer an der Stelle, die Dosis macht das Gift. Also du kannst ja im Endeffekt, kannst ja an allem Guten auch sterben, wenn du zu viel davon konsumierst. Ja. So. Und im Endeffekt ist es auch natürlich mit Verletzlichkeit so. Wenn du jetzt komplett, wie gesagt, ich habe gesagt, geht nicht darum, seine Traumata irgendwie auf den Tisch zu legen, aber wenn du dich jetzt komplett dort nackig machst, so, dann ist das natürlich auch nicht kontraproduktiv. Es ist immer so ein bisschen walking the middle path an der Stelle. Und deswegen auch da, wie ja die Bezeichnung, die Dosis macht das Gift. Ich glaube, es würde wahrscheinlich auch Mitarbeiter überfordern, wenn der starke Chef, der über so viele Jahre die Instanz in diesem Unternehmen oder in diesem Team war, plötzlich auf einmal sagt, von irgendwelchen ganz, ganz krassen Belastungen zu sprechen. Mhm. Auf der anderen Seite, und da schreibe ich im Buch auch drüber, und ich nenne das Shifting Baselines, das kommt quasi aus der Kommunikationsforschung. Wir sehen das bei Donald Trump quasi sehr, sehr gut. Also dieses Baselines zu verschieben, was man sagen kann und was welches Verhalten toleriert wird in einer Organisation. Und Donald Trump hat das ja im Negativen so weit verschoben, dass er mittlerweile alles machen darf. Ich meine, er nimmt Regierungsflieger aus Katar an, wo man früher, hätte jeder andere Präsident wäre dafür, quasi hätte ein Impeachment, ein Amtsenthebungsverfahren bekommen. So, aber aus diesem Shifting Baselines, aus dieser Theorie kann man eine Menge ableiten als Führungskraft. Ich kann nämlich quasi, wenn ich ein Stückchen mehr Verletzlichkeit zeige oder mehr Authentizität in meinen Alltag reinbringe, dann schaffe ich damit Räume, dass Leute über andere Sachen auch viel mehr sprechen an der Stelle. Dann werden Themen auf einmal besprechbar. Das ist für Menschen oder Führungskräfte, die da vorher keinen Zugang haben, herausfordernd ein Stück weit. Aber es ist einfach dem Zeitgeist geschuldet, dass wir aus Führungskraft natürlich auch ein Stück weit uns mitverändern müssen. Sonst werden wir langfristig auf der Strecke bleiben. Und ein Punkt ist mir wichtig, weil du hast ihn auch gerade noch gesagt, was lässt denn die Organisation zu an der Stelle? Also ich erlebe auch, desto höher es in der Organisation geht, desto schwieriger haben weiche Themen ist, keine Frage. Und ich beschreibe in meinem Buch auch ein Theoriekonzept, das ich selber entwickelt habe. Das nenne ich das organisationale Korsett. Also dass quasi Führungskräfte einengt in ihren Wirkungsmöglichkeiten. Wenn du jetzt natürlich als Führungskraft in ein Unternehmen kommst, was überhaupt nichts auf diese ganzen Faktoren, diese weichen, doch so wichtigen Faktoren gibt, dann wirst du da selber natürlich nur begrenzt wirken können, weil du passt dich natürlich auch diesem System an. Wenn du aber eine Organisation hast, wo dieses Korsett ein Stück weit gelockerter ist, dann habe ich eben deutlich mehr Wirkungskraft an der Stelle, um eben meinen Führungsalltag menschlicher zu gestalten. Weil du hattest gesagt, wenn es von oben letztlich wenn ich es nicht vorgelebt bekomme, dann kann ich es auch nur selber schwer vorleben. Das ist natürlich ein Stück weit richtig. Ich würde aber sagen, das lasse ich, wenn das wird mir auch zum Teil selber gespiegelt und ich lasse es den Führungskräften meistens nie durchgehen, weil sie eben sagen, also ich habe das im Buch auch mal beschrieben von einem Beispiel, wo also einer ganz anderen Organisation, mir mal jemand geschildert hat, hier mein Chef ist ein Arschloch zu mir, wie soll ich denn dann eine gute Führungskraft selber sein? Und dann habe ich halt gesagt, naja, wenn ein Kind quasi kein liebevolles Elternhaus erfährt, bedeutet es ja nicht, dass es das an seine Kinder irgendwann weitergeben muss an der Stelle. Also ja, es macht es natürlich leichter, wenn es positive Erfahrungen gemacht hat, aber es ist immer auch deine Entscheidung, wie möchtest du das weitergeben? Und deswegen ist das immer so ein bisschen meine Antwort an der Stelle und ich glaube, da kann man auch ja viel draus ziehen.
Absolut. Das sollte nicht so rüberkommen, aber ich teile den Gedanken natürlich. Zum einen sehe ich das so, dass man sich natürlich schwerer tut oder es anstrengender wird als Führungskraft, immer wieder anders zu etwas vorzuleben, was aber dann vom System konterkariert wird in dem Sinne, ne? Mhm. Und andere Mitarbeiter vielleicht dann denken, okay, das ist vielleicht doch trotzdem nicht gut für mich, wenn ich das so mache. Aber natürlich, und da teile ich deine Sichtweise, hat jeder natürlich immer noch einen eigenen Entscheidungsspielraum und ist nicht nur Opfer der Umstände in dem Sinne und der Rahmenbedingungen, dass man da natürlich selber gestalten kann. Gerade wenn man ein eigenes Team hat, kann man dann natürlich viele Dinge anders machen in diesem Kleinen und versuchen damit einen Impact auch im Unternehmen natürlich zu haben. Aber ich glaube, diese Balance macht es natürlich auch nochmal anstrengender, das zu leben und gleichzeitig von allen Seiten vielleicht auch ein bisschen beobachtet zu werden. Was macht der denn da? Ja. Warum macht er das denn anders? Ich glaube, das ist auch manchmal ein bisschen herausfordernd, immer gegen diesen Widerstand als Führungskraft in dieser Sandwich-Position vor allem anzukämpfen.
Total, würde ich auch 100% unterschreiben. Und auch da sind wir wieder beim Thema Energiemanagement. Man muss da natürlich aufpassen, wie viel Energie gebe ich in den Widerstand, weil man wird dieses System, wenn das wirklich so ist, dass es dich als Führungskraft so einengt von deinem Korsett, um das Beispiel wieder zu verwenden, dann wirst du als alleinige Führungskraft das Ganze nicht lösen können. Da braucht es von oben wirklich Top-Management-Commitment, Leute, die gewisse Dinge anders aufmachen oder das Korsett aufschnüren gewissermaßen. Und dann muss ich eher schauen, okay, bin ich als Führungskraft, kann ich hier so wirken in dieser Organisation, wie ich mir das vorstelle? Mhm. Oder bin ich vielleicht am falschen Platz hier gewissermaßen?
Ja. Was würdest du denn sagen, was ist denn jetzt als Führungskraft besonders wichtig zu tun und was darf ich auch loslassen? Du hast es eben schon mal ein bisschen angedeutet, auch den Begriff Loslassen verwendet in der neuen Arbeitswelt, um da eben erfolgreich sein zu können oder wirksamer.
Ich beginne mal mit einer provokanten These. Sie ist nicht von mir und ich ordne sie dann auch gerne ein, aber ich bin ein großer Fan von Simon Sinek, du wirst ihn kennen, und der geht ja so weit und sagt in einer modernen Führungsauffassung, sagt er, du bist nicht verantwortlich für die Themen, du bist für die Menschen verantwortlich, die für die Themen verantwortlich sind. Mhm. Heißt, wenn man das mal aufdröselt, hast du als Führungskraft eigentlich keine Fachthemen mehr auf dem Tisch. Jetzt wissen wir beide, dass das eine Welt ist, die wir uns vielleicht wünschen würden, die aber nicht realistisch ist. Und trotzdem Freiräume zu schaffen, dass man eben Zeit für echte Führung hat, das ist, glaube ich, total wichtig an der Stelle. Und die Menschen zu empowern, dass sie quasi mehr in diesen Fachthemen wirken können und ich wiederum als Führungskraft mehr Zeit habe für meinen eigentlichen Führungsauftrag. Also ich wäre schon froh an manchen Stellen, wenn Führungskräfte 20-30% ihrer Zeit für echte Führung aufwenden können. Und da ziehe ich jetzt bewusst solche ganzen administrativen Sachen raus, die eine Führungskraft natürlich auch machen muss, die auch einen Großteil der Zeit einer Führungskraft tatsächlich beanspruchen. Mhm. Wenn du wirklich sagst, 20-30% für echte People-Führung, das heißt mit den Menschen, nah an den Menschen zu sein, Beziehungsaufbau, psychologische Sicherheit herzustellen. Wenn allein nur 20-30% in einer Organisation der Arbeitszeit für solche Themen draufgehen würde, dann hätten wir in Organisationen schon ein ganz, ganz anderes kulturelles Umfeld auf lange Sicht besprochen. Jetzt hast du mich natürlich gefragt, was was Führungskräfte da konkret tun können. Und ich glaube, ich hatte es gesagt, ein Stück weit versuchen, die fachlichen Themen da, die Menschen so zu empowern, dass ich hier als Führungskraft gar nicht so stark reingehen muss. Mhm. So, das ist natürlich das eine. Das andere ist auch zu investieren in das Beziehungsmanagement. Und ich habe das Gefühl, an ganz vielen Stellen, so diese weichen Faktoren, ich hatte es ja gerade gesagt, psychologische Sicherheit, Vertrauen etc., das sind in vielen Organisationen die Themen, für die man sich Zeiten oder für die man sich dann Zeit nimmt, wenn es läuft. So. Aber eigentlich ist es ein Stück weit wie in der Krise am Kapitalmarkt. Eigentlich musst du dann investieren. Und in der Krise steckt da auch eine super Chance gewissermaßen. Aber es ist natürlich dann gerade in das zu investieren, in diesen Wandel, das ist total von Wert. Wir sehen es auf großer Ebene, oder wir haben es gesehen bei der Otto Group. Die Otto Group hat ist ja die mit einem ganz, ganz berühmten Kulturwandel, der da einherging. Und der ging jetzt nicht einher, weil die gesagt haben, oh, wir wollen uns alle irgendwie lieb haben und ein besseres Wellbeing hier und so weiter, sondern weil die hart gemerkt haben, dass sie wirtschaftlich in Nöte geraten und dass dieser Kulturwandel dazu beiträgt, dass sie wirtschaftlich wieder erfolgreich werden. Mhm. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Und das kann man natürlich auf kleiner Ebene auch überführen, sagen, okay, wenn es gerade eine echt harte Phase ist für mich in der Führung, dann reagiere ich vielleicht, da sind wir beim Anfang unseres Gesprächs, nicht mit den Mustern, die ich kenne, mit mehr Kontrolle oder mit noch starren Prozessen, sondern ich lasse vielleicht den Leuten mehr Raum und investiere meine Zeit eher in Beziehungsbuilding anstatt in Kontrolle.
Das ist natürlich ein spannender Punkt, weil das natürlich komplett gegen die Natur der Wirtschaft quasi geht oder der Führungskräfte, der Top-Management. Und ich eher immer wahrnehme, dass dann, gerade wenn es schlecht läuft, Aussagen kommen wie, ich muss mich jetzt erstmal um den Umsatz kümmern, wir müssen unsere Prozesse effizienter aufstellen, Kosten uns anschauen und People eher hinten anstehen, sowieso schon, noch weniger Zeit sich für echte Führung genommen wird und selbst dann vielleicht 15 Minuten in der Woche schon zu viel ist. Obwohl, so wie du sagst, und das teile ich, natürlich das besonders wichtig ist, gerade wenn es unsicherer ist, gerade wenn es schlechter läuft, dass man natürlich die Mitarbeiter auch gut abholt und auch da gerade in diese softe Faktoren, Kulturwandel auch investiert, als Motor auch für Innovation, als Motor für Neuerungen, auch damit ich am Markt wieder mehr bestehen kann und auch gute Leute habe, die ich dann auch weiterentwickelt habe. Ja. Mhm. Was wäre denn so die eine Frage, die sich jede Führungskraft jetzt aktuell stellen sollte? Was wäre so deine Empfehlung? Mit was sollten sie sich einmal auseinandersetzen?
Also ich glaube, was ganz, ganz häufig zu kurz kommt, ist wirklich Raum für Reflexion und die eigenen blinden Flecken. Mhm. Und das merke ich ja selbst. Also wir sprechen gerade in einer Phase, wo ich natürlich verschiedene berufliche Hüte aufhab. Als Autor brennt gerade die Hütte, weil natürlich irgendwie Presseanfragen, Podcastaufnahmen und so weiter und so fort. Da fehlt einfach die Zeit, um wirklich mal selber sich zu reflektieren und zu sagen, okay, wo waren denn jetzt meine blinden Flecken? Und was kann ich vielleicht, oder wie kann mein Verhalten vielleicht dazu beitragen, dass wir anders agieren in einem Team beispielsweise? Denn es gibt diesen wunderbaren Satz aus der Systemtheorie, Verhältnisse prägen Verhalten. Mhm. Und ich als Führungskraft bin ja wahnsinnig qua Funktion dafür verantwortlich, auch welche Verhältnisse ich schaffe. Mhm. Und wenn ich beispielsweise, manchmal hören wir ja von wegen, ja, die Leute leisten zu wenig und wir brauchen eine Leistungskultur. Naja, dann muss ich vielleicht Verhältnisse schaffen, dass die entsprechendes Verhalten auch ermöglicht bekommen an der Stelle. Und um diese Verhältnisse zu schaffen, muss ich natürlich selber erstmal mich selber führen können. Mhm. Also Führung beginnt immer erstmal auch bei mir selbst. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, wo man sagt, regelmäßig sich Raum zu nehmen, das muss ja gar nicht viel sein. Und wenn das die Woche mal irgendwie 20 Minuten am Ende der Woche sind, um zu gucken, okay, was lief gut diese Woche, wo war ich wirksam, wo könnte ich noch mehr wirksam sein, was sind meine blinden Flecken, dann ist das, glaube ich, ein erster ganz, ganz positiver Schritt, der sich dann auch sehr schnell bezahlbar macht. Da bin ich wirklich überzeugt von. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn man sich nicht bewusst diese Zeit nimmt, man wird sie nie haben. Also weil der Alltag ist so stressig, Zeit haben wir alle nicht, die müssen wir uns im Zweifel wirklich bewusst nehmen und freiblocken. Und ich bekomme immer wieder gespiegelt, wenn man sich diese Zeit freiblockt und wirklich da, optimalerweise hat man auch einen guten Sparringspartner, einen guten Coach beispielsweise, der einem hilft, in diese Reflexion auch einzutauchen. Wenn man das aber hat, dann ist das ein sehr gute Unterstützung für meinen Führungsalltag.
Ja, das heißt also da einfach jeden Tag auch die bewusste Entscheidung treffen, ne, dass ich da auch wirklich meinen Führungsauftrag in dem Sinne, den ich ja mit der Position angenommen habe, auch wirklich leben möchte und auch gut machen möchte. Jetzt sind wir schon am Ende unseres Gesprächs. Das war sehr spannend. Was sind denn so die drei wichtigsten Punkte vielleicht, die du den Zuhörern noch mitgeben möchtest, wenn es um das Thema neue Arbeitswelt und diesen ganzheitlichen Blick vielleicht auch auf Führung mitgeben möchtest?
Also ich glaube, den ersten Punkt habe ich fast schon in der letzten Antwort gesagt, sich wirklich Zeit für Reflexion nehmen und für echte Selbstführung, denn die Arbeitswelt wird ja immer beschleunigter und das Tempo wird ja niemals langsamer. Im Gegenteil, wir werden noch größere Beschleunigungszyklen sehen und dann wird die Arbeit noch verdichteter an der Stelle. Das heißt, es wird jetzt nie wieder so eine Phase, wo wir sagen, da kommt schon mal wieder ein bisschen Ruhe. Es ist so ein bisschen wie als Schüler, ja, die nächsten Sommerferien, die kommen ja und dann kann ich mich gut erholen und so weiter, sondern nein, es wird ja immer stressig bleiben gewissermaßen. Das heißt, das ist, glaube ich, der erste Punkt, Reflexion für die Selbstführung. Der zweite Punkt ist, glaube ich, wirklich zu verstehen, dass Beziehungspflege kein weicher Faktor ist, sondern ein Investment in die langfristige Leistungsfähigkeit und die Produktivität meines Teams. Also ich habe da selber ein gutes Beispiel, dass ich eine Kollegin habe, die ich glaube, sehr gut empowern zu können und wo ich aber auch regelmäßig Zeit mir nehme für den Beziehungsaufbau oder für die Beziehungsintensivierung gewissermaßen. Und die hält mir in so vielen Themen so den Rücken frei, weil die so klasse ist. Und ich glaube, das würde sie nicht machen. Hat sie mir auch gesagt, dass das für manch andere Leute würde sie das nicht machen. Mhm. Und deswegen sich da die Zeit zu nehmen und wirklich zu gucken, okay, wenn ich mir an der Stelle Zeit nehme, dann empowert das vielleicht oder stärkt das die Beziehung, dass mir die Person an anderer Stelle wirklich das zurückzahlt mit Leistung. Weil wir sind ja hier gerade in einer großen politischen Leistungsdebatte, die wir haben. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, und da baue ich dann nochmal ganz eigennützig die Brücke zu meinem Buch. Die Arbeitswelt braucht halt mutige Vorreiter, diese neue Arbeitswelt, in der wir sind. Und sie braucht Mitstreiter. Und das Entscheidende ist ja, jetzt haben wir über Führung gesprochen, aber es gibt ja auch noch 4 andere Big Five of Human Work Facetten. Und ganz oft erlebe ich, dass Führungskräfte oder auch Organisationen ja sagen, ja, machen wir ja alle was. Also wir machen ja was für Führungskräfteentwicklung, Mental Health machen wir, Vielfalt, Inklusion, Lernentwicklung, Kultur. Aber das alleine ist ja nicht das Entscheidende, sondern wirklich zu sagen, okay, wie kann ich das denn vernetzt und ganzheitlich denken? Also ganz im Sinne, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Und wenn ich da quasi proaktiv als Führungskraft auch gewissermaßen für diese neue Arbeitswelt eintrete, dann werde ich da auch ein Umfeld schaffen, wo Leute, bin ich sehr von überzeugt, auch gerne in meinem Team arbeiten und gerne Leistung bringen wollen. Und da aber den Mut zu haben, in diese neue Arbeitswelt einzutauchen, alte Muster hinter sich zu lassen, das wäre, glaube ich, so ein dritter Punkt an der Stelle, den ich gerne mitgeben möchte.
Und damit wird es ja auch dann leichter für die Führungskraft, ihre Rolle, auch wenn du den Begriff leicht nicht magst, auszufüllen quasi.
Ja.
Okay. Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Wenn die Zuhörer sagen, boah, spannendes Thema, wo können sie dich denn finden?
Also Sie finden mich natürlich auf LinkedIn und wir können ja aber natürlich auch die Kontaktdaten in die Shownotes packen. Also irgendwie wird man mich auf jeden Fall ans Ohr bekommen oder an die Mail.
Ich verlinke das gerne in den Shownotes, dann können Interessierte sich dann direkt nochmal ein Bild von dir und deinem Buch machen und auch dann vielleicht Kontakt aufnehmen. Ja, erstmal vielen lieben Dank, David. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Buch und bin schon sehr gespannt, wenn ich es dann lesen darf. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, bis zum nächsten Mal.